Gott mag verhüten, was nur ein Klick ist. Friedrich Thorberg, ein ganz, ganz großer der österreichischen lustigen und leichten Literatur, hat ein ganz tolles Büchlein geschrieben. Friedrich Thorberg ist schon längst tot, er war nämlich jener, der Ephraim Kishon ins Deutsche übersetzt hat und sicherlich in seinem Sprachwitz sehr zum Erfolg von Kishon im deutschen Sprachraum beigetragen hat. Und da gibt's die Tante Jolesch, das ist ein Büchlein von ihm. Und die Tante Jolesch, das sind so Aphorismen. Ganz berühmt ist die Erzählung, dass die junge Egon Erwin Kisch, der rasende Reporter, ja, sein ganzes Geld verspült hat und dann zur Tante Jolesch geht und bettelt um ein Geld. Und die Tante Jolesch sagt zu ihm, was setzt du dich hin und spielst Karten mit Leuten, die mit dir Karten spielen? Das sind so tolle Sätze, ja. Und ganz legendär von der Tante Jolesch ist ja der Satz, der älteren Männern noch eine gewisse Hoffnung im Leben gibt, als die Tante Jolesch sprach. Was ein Mann schöner ist als ein Aff, ist ein Luxus. Also an ihm hält man sich fest und dann gibt's eben diesen berühmten Satz, Gott mag verhüten, was noch ein Glück ist. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel aus St. Veit an der Glan. St. Veit an der Glan, das ist circa 20 Kilometer nördlich von Klagenfurt. Wenn man einen schnellen Zug erwischt, ist man in 10 Minuten am Hauptbahnhof, was eigentlich ziemlich in der Mitte von Klagenfurt ist. Wenn man langsam einen erwischt, glaube ich, braucht man 17 Minuten oder so. Also sehr, sehr nahe auf gut Deutsch. Und ich bin heute wieder hineingefahren. Ihr wisst, ich hatte mal eine Augenoperation und in der Nachkontrolle hat ob das alles so in Ordnung ist und war jetzt also drinnen und habe eine Gefäßdurchblutungsdarstellung der Netzhaut bekommen. Da werden so verschiedene Kontrastmittel in die Vene eingespritzt und dann irrsinnig lästig eigentlich, ich sage es jetzt wirklich irrsinnig lästig, kriegt man so grelle Lichtblitze und da wird fotografiert, was die Adern da auf der Netzhaut so machen. Dabei ist absolut nichts rausgekommen. Die Adern machen, was sie machen sollen. Also es fließt das Blut durch, es ist nichts verstopft oder so irgendwas, was natürlich sehr erleichternd ist und den witzigen Nebeneffekt hat. Das hat man mir aber einmal zwei Ärzte gesagt, ich soll nicht erschrecken. Der Urin wird sehr farbig sein, weil die Nieren scheiden das wieder aus. Ich werde heute in der Nacht einmal ausprobieren, ob der jetzt auch im Dunkeln leuchtet, weil es ist wirklich knallgelb. Also Cadmiumgelb, ja, also es ist unglaublich, es ist kein Cadmium, aber es ist irgendwie witzig. Nun gut, man läuft um 9 Uhr in der Früh dort ein, wird dann immer wieder aufgerufen, die meiste Zeit nur zu irgendwelchen Formalitäten und gegangen bin ich dann wieder um 2 Uhr. Und derweil bin ich halt in dem Wartezimmer gesessen und wenn ich das so richtig eingeschätzt habe, war ich der drittjüngste dort mit 61. Eine Dame, die war aber sehr gut geschminkt und hat eine Maske gehabt, die war vielleicht auch schon so alt, aber ich gebe ihr mal 20 Jahre jünger. Und eine wirklich junge Dame, also die hat mir leid getan, dass die dort gesessen ist, was hat die mit den Augen mit vielleicht 30 oder so, hat mir sehr leid getan. Der Rest sind, ja, alte Leute. Stimmt nicht ganz, es war auch ein Kind dort. Und das war ziemlich wild. Die Mutter und Kind sind sehr, sehr dunkelhäutig, werden wohl irgendwo aus Afrika stammen. Und das Kind hat irgendwas gehabt, das hat sie, wie es gekommen ist, hat sie noch einen Verband auf dem einen Auge gehabt. Vielleicht hat der Schularzt oder praktischer Arzt irgendwie was drauf getan und sie ins Krankenhaus geschickt, später dann nicht. Der Bub ist komplett fertig dort gesessen. Die Mutter hat versucht, ihn zu beruhigen und so weiter und so fort. Das Kind wird vielleicht so 6, 7, 8 Jahre alt gewesen sein. Und der Bub hat überhaupt nichts geredet, hat sich nur an der Mutter angeklammert. Die Mutter hat nur ganz, ganz, ganz gebrochen Deutsch gesprochen. Ist natürlich eine furchtbare Situation. Ne? Das Kind klammert sich an die Mutter fest. Die ist dann mit dem Kind da hier in dem Untersuchungszimmer drin verschwunden. Das Kind klammert sie fest. Sie hat offenkundig auch die Schwester, die sie da hineingerufen hat, zum Voruntersuchung, das in dem Raum finden nur Voruntersuchungen statt, das ist nicht die richtige, hat dann auch versucht, irgendwie mit ihr zu reden, es war aber deutlich, dass die Mutter sie nicht eigentlich wirklich verstanden hat und so weiter und so fort. Eine furchtbare Situation, stell dir vor, du bist irgendwo, bist ein Kind, weißt nicht, was für sich geht, der Mutter kannst du auch nicht erklären, es sind irrsinnig viele fremde Leute, es riecht alles anders, es schaut alles anders aus, Kinder sind ja auch sehr sensibel, so das aufzunehmen. Dann waren offenkundig auch ein paar Leute da, die auch nicht Deutsch gesprochen haben. Der eine Herr, ganz alt, der ist dann mit dem Rollstuhl herumgeführt worden. Wenn ich mich nicht ganz täusche, dürften das Ukrainer gewesen sein. War auch irgendwie Katastrophe, weil den haben sie anscheinend dann stationär aufgenommen. Und das war also auch wieder offenkundig, dass die ihn begleitende, auch sehr alte Dame, höchstwahrscheinlich Ehefrau, die jetzt eigentlich auch nicht verstanden hat, also ein Bild des Schreckens, ja, überhaupt wie viele Leute dann da mit dem Rollstuhl herumgeführt worden sind, ist nicht ohne. Man muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt Glück gehabt, also auch diese Durchblutungsdarstellung hat in keiner Weise, da sucht man nämlich, also da kann man dann anscheinend Entzündungen sehen, soweit ich das überhaupt verstanden habe, ohne jeden Befund, also das passt alles und dann wird er wieder ins Auge geleuchtet und so, dann wirst du noch einmal eingetropft und noch einmal, also im Moment sehe ich auf beiden Augen sehr wenig, weil das dauert also um die 24 Stunden, also die haben ja nicht mehr eingetropft, das hätten Kleinkübel nehmen können und damit übergießen, wird sich bis morgen vollkommen legen. Und so gesehen habe ich also da ein Glück gehabt. Das ist, ich sag's aber ganz ehrlich, es wäre mir lieber gewesen, wenn ich dieses Glück nicht gebraucht hätte, sondern ja, wenn diese ganze Geschichte überhaupt nicht erst aufgetreten wäre. Muss aber sagen, dass ich mit Sicherheit ja so ziemlich der Fitteste dort war. Die eine Dame, wo ich nicht weiß, ob die so etwa wie ich oder nicht, die hat die war auch aktiv, die hat also dann ein paar Leuten noch geholfen, dass sie sich hinsetzt und den Sitz abgetreten habe. Ich auch einer ganz alten Dame, die sich so mit dem Stock dahin gekämpft hat. Insofern habe ich ein Glück. Ja, also ich war mit vier anderen Leuten, die beweglich. Alle anderen, hast du gemerkt, die tun sich schwer. Die tun sich mit einfachen Dingen wie aufstehen und in das Zimmer gehen schwer. Oder werden dann überhaupt schon im Rollstuhl herumgeführt. Also kann ich ja nicht sagen, dass das jetzt nicht gut gewesen wäre. Ich sage es Ihnen trotzdem, es wäre mir angenehmer gewesen, sehr viel angenehmer, wenn ich erst gar nicht dorthin kommen wäre und so weiter und so fort. Das führt uns zu einer sehr wesentlichen theologischen Frage. Gibt es eine Grenze der Dankbarkeit? Also ich bin jetzt dankbar, dass da keine Entzündung im Auge drin ist. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich keine Injektion ins Auge gekriegt habe. Man hätte mir dann eine Cortison-Injektion ins Auge gegeben, wenn eine Entzündung drinnen gewesen wäre. Muss ich sagen, brauche ich nicht. Ich weiß, das machen die 10 bis 20 Mal pro Tag, hat mir der eine Arzt gesagt, und es geht eigentlich immer gut. Ja, es ist irgendwie lästig, weil der Glaskörper aufgewirbelt wird und man lauter Flankerl sieht und so, und das gibt's innerhalb von 3 Tagen oder so. Nichtsdestotrotz, ich sag's ganz ehrlich, ich war unglaublich dankbar, dass ich keine Injektion ins Auge gekriegt habe, und Sie können sich das wahrscheinlich auch vorstellen. Gibt es, theologisch gefragt, eine Grenze der Dankbarkeit? Ja. Nein. Also Gott dankbar zu sein dafür, dass ich zum Beispiel überhaupt ein völlig gesunder Mensch bin. Ich habe in meinem Leben noch nie was gehabt, außer einen Heuschnupfen. Letztes Jahr eben das Auge und dann der Nabelbruch, aber das sind jetzt keine lebensgefährlichen Geschichten. Und bitte, wenn du bis 61 vollkommen bumperl gesund bist, kann man dankbar sein. Warum soll es eine Grenze der Dankbarkeit geben? Nun, das ist ganz, ganz wichtig, weil die Christen immer in der Gefahr sind, alles zu schlucken und zu sagen, na, ich nehme das noch hin und ich nehme das noch hin und ich nehme das noch hin, und das macht keinen Sinn. Diese Welt entwickelt sich nur weiter auf der Ebene einer Unzufriedenheit. Bitte denken Sie nur dran, wenn die SPÖ und deutsche Zuhörer SPD nicht begonnen hätte als Arbeiterbewegung, bitte mit Taglöhnern, die eine 7-Tages-Woche hatten und einen 14-Stunden-Tag, und das alles durchgesetzt hätten, Gewerkschaft und sozialdemokratische Parteien, was wir heute an Arbeiterschutzrechten haben, Arbeitszeitbegrenzung etc. etc., dann wären wir noch immer dort. Es braucht eine Unzufriedenheit mit den vorgegebenen Verhältnissen. Und allen Christen muss immer wieder gesagt werden, dass das ganz, ganz, ganz was Wichtiges ist, dass man zwar Gott dankbar sein kann für sein eigenes Leben, für seine Gesundheit zum Beispiel, und auch soll, weil dann wird es klar, dass das sehr, sehr wertvoll ist, und dann wird man hoffentlich auch was tun, um dieses Gesundheit und so weiter und so fort zu erhalten. Und in meinem Fall, das wissen Sie eh, immer die größte mögliche Dankbarkeit für meine wunderbaren Kinder, denen es gut geht. Ich sage das mal, vorhin gerade mit Ihnen herumge-SMS't, denen geht es richtig gut und es ist wunderbar und dafür bin ich Gott total dankbar. Aber es muss immer auch eine Unzufriedenheit mit den Verhältnissen geben. Das eine ist die Dankbarkeit Gott gegenüber, dass überhaupt was da ist, dass man gesund ist, dass man lebt, dass man Kinder hat und so weiter und so fort. Und das andere, und das kann durchaus aus dieser Dankbarkeit Gott gegenüber erwachsen, ist die Unzufriedenheit mit den Verhältnissen. Und die Unzufriedenheit mit den Verhältnissen, das müssen Christen wirklich immer wieder gut zusammenbringen und sagen, so nicht. Jetzt muss irgendwas geschehen, jetzt muss sich wirklich etwas verändern. Und da haben wir, seien wir uns doch ehrlich, wirklich allesamt genug zu tun. Also wenn ich jetzt nur dran denke, es wird immer wieder, kommt so hoch, dieses Klimaänderungsthema, dieses Global Warming kommt daher und dann passiert wieder was, so ein Irrsinn wie zum Beispiel der Ukraine-Krieg. Oder, keine Ahnung, der Herr Trump, da hat er damals wirklich furchtbarste Dinge gemacht, ja, und das kommt noch immer daher, jetzt versucht er noch einmal Präsident zu werden und ganz eigenartige Dinge tun sich dort, ne? Und das lenkt immer ab. Unsere Unzufriedenheit muss sich auf die wirklich wichtigen Dinge richten. Ja, ich war immer sehr stolz auf mein sehr, sehr volles Haupthaar. Ich habe Haare gehabt wie eine Katze, haben mir vor Urzeiten mal durchaus Damen zugesichert, dass das ganz toll ist, da durchzufahren wie ein Kotzenfell. Ist heute nicht mehr so. Das ist mir wurscht. Also das kostet mich nicht eine Sekunde Nachdenkens. Okay, vor dem Spiegel schon denke ich mir immer, na Hans, es wird schon etwas schütterer. Und das ist aber kein Grund einer Unzufriedenheit. Ein Grund einer Unzufriedenheit ist, dass wieder und wieder und wieder jeder Ansatz von Klimaschutz zum Beispiel dann mit irgendwas wieder niedergemacht wird. Das ist ein Grund zu einer Unzufriedenheit, die einem gerade aus der Dankbarkeit Gott gegenüber ganz eindeutig dazu bringen kann, dass man sagt, so, und jetzt tue ich aber was. Jetzt verbünde ich mich mit anderen Leuten. Jetzt mache ich selbst etwas für mich. Ich wohne zum Beispiel auf 40 Quadratmeter, nicht auf 120. 120 wäre die Pfarrerwohnung. Ich wohne hier in einer kleinen Mietwohnung, was mir völlig ausreicht, die 40 Quadratmeter. Und dadurch natürlich zum Beispiel extrem umweltschonend bin im Vergleich zu 120 Quadratmetern, weil selbst wenn es die halbe Wohnung nicht heizt, die wird ja mitgeheizt, also das ist ja alles nicht luftdicht. Ja. Dinge machen, sich mit anderen verbünden und seine Unzufriedenheit mit den Zuständen laut werden lassen. Und als Basis eine ganz klare Sache. Immer Gott bitten, er möge verhüten, was noch ein Glück ist. Einen wunderbaren, behüteten, gesegneten Abend.